Sorgen ums Bankenwesen. Wir wollten das folgendermaßen unterteilen, dass wir zuerst etwas über das negative Image sagen, dass die Banken einfach nicht loswerden. Dann, dass die Politiker von den Banken Verantwortung einfordern und das jetzt wieder im Gerede befindliche Boni-Gehabe der Banker und das ja wieder aufgetaucht ist, genauso wie es schon während vor einiger Zeit in der Krise Thema war. Weiterhin Bonussteuer für alle oder besser freiwillige Selbstbeschränkung. Das Bankenwesen kommt aus den negativen Schlagzeilen einfach nicht raus. Im Gegenteil, es hat in der Öffentlichkeit, in den Zeitungen, aber auch bei den Politikern unseres Landes ein ausgesprochenen schlechtes Image. Seit Beginn der Finanzkrise, also seit nunmehr fast 2 Jahren, wird den in die Krise geratenen Banken vorgeworfen, verantwortungslos herumzuspekuliert zu haben. Casino-Kapitalismus, wird gesagt, so lautet einer der öffentlichen Vorwürfe, also auf Deutsch, die Banken hätten gezockt wie die Hütchenspieler oder beim Roulette-Spiel und damit nicht nur sich selbst in die Finanzkrise reingeritten, sondern auch noch die gesamte übrige Wirtschaft mit in die Rezession gezogen. Vorbei sind vorerst also die Zeiten, also mancher Bankvorstand zum Manager des Jahres gekürt wurde und sich neben der Politik im Rampenlicht sonnen konnte. In letzter Zeit wurden die Verantwortlichen schon mal als Bankster bezeichnet und hinter Gitter gewünscht. In letzter Zeit häufen sich nur noch Meldungen, dass es etlichen Banken schon wieder gut geht oder sogar zu gut, wie die Mehrheit der Kommentatoren aus Politik und Journalismus meinen. Jedenfalls liest man jetzt in der Zeitung, dass die Banken 2009 schon wieder Milliarden an Boni ausschütten, genauso viel wie vor der Krise. Und sofort erhebt sich wiederum der Vorwurf der ungerechtfertigten Bereicherung. Riskante Spekulieren werden wieder belohnt. Aus der Krise nichts gelernt, Zitat, hätten die Banken. Wieder müssen sich Ackermann und wie sie alle heißen, vorhalten lassen, dass es ihnen bei ihrem Geschäft nur um die Maximierung ihrer Rendite gehe. So als einer für viele, auch der Bundespräsident Köhler, laut einem Spiegelzitat.
Der Vorwurf an die Banken lautet also, statt Verantwortung zu zeigen, geht es ihnen nur um Gewinnmaximierung. Das ist ein interessanter Vorwurf von einem Mann wie Bundespräsident Köhler, für den die Marktwirtschaft bekanntlich die beste aller Welten ist und bei dem man sich gut vorstellen kann, wie er jeden Morgen seinem Herrgott dankt, dass der Sozialismus abgewirtschaftet hat. Von so einem Herrn würde man doch gern einmal wissen, was ihn am Maximieren von Rendite denn auf einmal stört. Dass sich eine Investition, sei es in eine Fabrik oder eine Bank, für deren Eigentümer rentieren muss, gehört doch zu den ehernen Grundsätzen dieses unseres Wirtschaftssystems. Ein Grundsatz, der immer wieder damit bebildert wird, dass die Menschheit noch auf den Bäumen hocken würde, wenn es dem dafür zuständigen Teil der Gesellschaft, dem sogenannten Unternehmertum, nicht erlaubt wäre, ihrem sogenannten Bereicherungstrieb nachzugehen. Und wenn es bei dem nun einmal aufs Geldvermehren ankommt, wo soll denn dann die Grenze sein, ab wann der Gewinn, um den es doch geht, zu einer moralisch verwerflichen, sprich maximierten Rendite mutiert? Was soll man denn mit einer Rendite anderes machen, als sie zu maximieren? Wo schon in jedem einschlägigen Lehrbuch der Betriebswirtschaft steht, und da will doch Köhler sicher nicht widersprechen, dass die Höhe der Rendite der Indikator davon ist, wie gut sich ein einmal angelegter Geldbetrag entwickelt hat. Wenn es im gesamten Wirtschaftsleben auf Rendite ankommt, wenn das die Maßzahl ist, an dem sich wirtschaftlicher Erfolg in der Marktwirtschaft bemisst, dann gilt eben, je mehr, desto besser. Und wem das dann nicht einleuchten will, der wird, gerade von den Mächtigen, die jetzt mit den Banken hadern, nicht zuletzt auf die harte internationale Konkurrenz hingewiesen, die diesen Erfolg erforderlich mache, damit deutsche Banken darin bestehen können. In der Tat, eine Rendite nicht maximieren zu wollen, das hieße sich, vom Renditemachen überhaupt zu verabschieden. Und das wäre sicherlich weder unserem Bundespräsidenten recht, noch sämtlichen öffentlichen Mahnern. Wenn es also für den ökonomischen Sachverstand so selbstverständlich ist, dass in dieser besten aller Wirtschaftsformen der oberste Zweck darin besteht, Geld zu vermehren, dann wird es auch nach heftigstem Nachdenken einem Herrn Köhler nicht gelingen, eine Scheidungslinie anzugeben, ab welchem Prozentsatz eine Rendite wohlwollend zu begutachten und ab wann sie für etwas Schlechtes zu halten ist. Fragt sich also, Barbara, warum dann dieses ganze Gewese um maximierte Rendite?
Das ist ja der Vorwurf, ne, der den Banken jetzt im Nachhinein immer gemacht wird, dass sie nur an die maximierte Rendite denken und nicht an ihre eigentlichen Aufgaben. Also das hast du jetzt ausgeführt, eine Grenzlinie zwischen gesundem und übersteigertem Gewinnstreben irgendwo festlegen zu wollen, das ist ökonomisch auf jeden Fall Quatsch. Ökonomisch ist es dann in dem Sinn auch gar nicht gemeint. Der Bundespräsident und mit ihm auch viele andere Leute, die wegen dem Bankenkrach sich aufregen, die wollen im Rendite maximieren, ja auch gar kein ökonomisches Prinzip anprangern und sie verurteilen mit ihrer Bankenschelte auch gar nicht die ökonomischen Prinzipien dieser Gesellschaft, die nun mal darin bestehen, Rendite zu machen und objektive Gültigkeit haben, sondern sie machen ganz im Gegenteil den persönlichen, individuellen Bereicherungstrieb irgendwelcher durchgedrehter Zocker, die machen sie den Banken zum Vorwurf. Also das ist auch, was man in der Zeitung immer als Gier gelesen hat. Die Gier, die sei verantwortlich dafür, dass es zu dieser Krise gekommen ist und dass Banken dann letztendlich zusammengebrochen sind. Wie so eine Oma, die ihren Enkel zur Tugend der Bescheidenheit anhalten will, so rufen sie tatsächlich der versammelten Bankenwelt ein warnendes Halt ein, Stopp zu, beziehungsweise jetzt, dass es schon wieder zu viel des Guten ist. Um das nochmal zu kritisieren, das Merkwürdige ist doch, seit wann wissen diese Moralwächter überhaupt, dass die Banken, wie sie sagen, zu viel gewollt haben?
Ha, genau, seit dem Zeitpunkt wissen die das, seitdem das Ganze schiefgegangen ist, also seitdem das Maximieren der Rendite mit der Krise ins Stocken geraten ist. Seit diesem Moment, da, wo die Banken jetzt eben Verluste realisieren müssen, und zwar in erheblichem Ausmaß, also es hat ja manches renommierte Institut an den Rand der Pleite gebracht oder sogar in die Pleite. Das ist dann ja wohl auch der eigentliche Grund für die ganzen Vorwürfe, nicht, dass sie eben zu viel Rendite erwirtschaftet haben, sondern dass das Ding jetzt ins Stocken geraten ist. Im Nachhinein, da haben solche Schlauberger dann immer schon alles vorher gewusst. Also vorher gewusst, dass das mit dieser Spekulation nicht gut gehen kann. Im Nachhinein, wie gesagt. Als die Banker nämlich in den Zeiten vor der Krise mit den gleichen Praktiken des Renditemaximierens kräftige Gewinne in ihre Kasse gewirtschaftet haben, da waren die politischen Begutachter nämlich voll des Lobes über deren, also der Banker, Risikobereitschaft und ihren Unternehmergeist und haben ganz wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass die deutschen Banken im internationalen Vergleich gut dagestanden sind und dem Finanzplatz Deutschland Respekt verschafft haben. Da kam nämlich keiner auf die Idee, der Finanzwelt wegen zu hoher Erträge und astronomischer Bonuszahlungen ein moralisches Fehlverhalten vorzuwerfen. Aber als dann die Geschäfte nicht mehr so wie geplant liefen, als die bis dahin so erfolgreiche Spekulation dann auf einmal kräftig in die Hose gegangen ist, da hat es nicht lange gedauert, bis die Schuldfrage aufgeworfen wurde und eben eine Pflichtvergessenheit bei den handelnden Personen festgestellt hat. Dazu möchte ich nochmal sagen, diese Schuldfrage, wer nach Schuldigen sucht, der will von den ökonomischen Prinzipien des Bankenwesens und damit des Kapitalismus, in dem es um Geldwirtschaft und Geldvermehren geht, der will von diesen ökonomischen Prinzipien nichts wissen. Sondern Schuldigensuche heißt immer, persönliches Versagen, Fehlverhalten festzustellen, und zwar Fehlverhalten in einem System, das im Prinzip, wenn alle ihrer Verantwortung nachkommen würden, gut und richtig ist.
Jetzt sollen die Banker also laut öffentlicher und politischer Ermahnungen das Gegenteil von dem machen, was früher so erfolgreich klappte und wofür sie so großes Lob eingeheimst hatten. Sie sollen sich mäßigen. Die öffentlichen Mahner, die Köhlers und Merkels und wer sich sonst noch dazu berufen fühlt, die führen sich seit geraumer Zeit bei jeder sich bietenden Gelegenheit als oberste Moralinstanz auf und beschwören die Verantwortung dieser Branche für das gesamte Wirtschaftsleben. Und kommen dabei, dazu vielleicht noch zwei, drei Bemerkungen, zu geradezu abenteuerlichen Bestimmungen dessen, wofür die Banker und das Bankwesen im Kapitalismus eigentlich da seien. Köhler erinnert zum Beispiel an die Tugenden des, wie er es nennt, soliden Bankiers. Das habe ich eine Rede entnommen, übrigens, die ich auch im Fernsehen auch kam, vor der versammelten Elite des Bankwesens, wurde also zur besten Nachrichtenzeit diese wunderbare Unterscheidung gesendet. Er sagte, besinnen Sie sich beschwörend, pfäffisch beschwörend, jetzt das Zitat, wieder auf die Tugenden des soliden Bankiers, und ich sage bewusst Bankiers und nicht Banker. Zitat Ende. Eine seltsame Unterscheidung. Ein und derselbe Berufsstand wird doppelt benannt, einmal auf Französisch und einmal auf Englisch. Und Köhler setzt auch gleich darauf, dass jeder weiß, was damit gemeint ist. Denn der Banker, das ist das Negativbild eines verantwortungslosen Bankiers. Übrigens, niemand überhört dabei den nationalistischen Unterton. Ganz klar, es geht gegen bestimmte angloamerikanische Prinzipien, Banken zu führen. Die hätten nur und ausschließlich kurzfristige Rendite und Boni im Blick. Dagegen bestehe das positive Bild eines verantwortungsvollen Bankers darin, dass er sich als langfristig denkender, wie Köhler es nennt, Treuhänder derer, die ihnen ihr Erspartes anvertraut haben, Zitat Ende, fungieren, und der besinne sich auf seine segensreichen Dienstleistungen. Wie Köhler sagt, und das sei eigentlich schon der Auftrag des deutschen Bankwesens, und das hätten ja auch die Deutschen im Prinzip verstanden, aber sie müssten es sich nur richtig zu Herzen nehmen. Naja, verlogener geht's kaum. Dieses putzige Bild von einem imaginären Bankier, das unser Bundessparkassenpräsident da vorstellt. Treuhänderisch sollen die Banken mit denen ihnen anvertrauten Geld, mit den ihnen anvertrauten Ersparnissen umgehen. Kurz zur Überlegung, was heißt denn hier treuhänderisch? Treuhänder ist jemand, der uneigennützig die Interessen eines Dritten verwaltet. Wenn sich eine Bank tatsächlich so selbstlos aufführen würde, könnte sie ihren Laden gleich dicht machen. Ein prosperierendes Geschäft wäre ein international konkurrenzfähiger Finanzplatz Deutschland, wie es immer heißt, käme dabei jedenfalls nie und nimmer zustande. Und was heißt schon anvertraut? Wem wird da eigentlich was anvertraut in einer Gesellschaft, in der der ganze Zahlungsverkehr bei den Banken zentralisiert ist und einem spätestens bei der ersten Lohnzahlung oder Stromrechnung klargemacht wird, dass man sich ein Konto bei einer Bank einzurichten hat? Das soll doch mal einer versuchen von Köhler und Co., sich das Gehalt direkt abzuholen oder seine Miete in Bar zu bezahlen. Übrigens, das mit der Miete in Barzahlung, vor gar nicht allzu langer Zeit standen die, die das versucht haben, ihre Mieten in Bar zu zahlen, unter Terrorismusverdacht. Die Welt ist anders eingerichtet. Und das finden Köhler und Genossen gut. Dem normalen Menschen bleibt gar nichts anderes übrig, als sich das Geld, das er für seinen Konsum zur Verfügung hat, von seinem Girokonto wieder auszahlen zu lassen. Und wenn man am Monatsende auf eben diesem Konto dann doch noch etwas übrig hat, dann kann man das Ersparte für Notfälle oder spätere Bedürfnisse beiseite legen. Die Bank nimmt das gern. Schließlich macht sie damit einträgliche Geschäfte und schreibt dafür sogar noch einen minimalen Zinsgut, den sie wiederum, je nach ihrem Geschäftsgang, festlegt. Also, von wegen, die Zentralisierung des gesamten Zahlungsverkehrs der Gesellschaft ist kein freiwillig eingegangenes Vertrauensverhältnis, sondern eine zwangsweise eingerichtete Geschäftssparte der Banken, der sich niemand entziehen kann und mit der die Banken über eine dauerhafte Grundlage für ihre weiteren Geschäfte verfügen.
Ja gut, also das war der Vorwurf, dass die Banken praktisch gar nicht mehr als Treuhänder des Erspartens der Gesellschaft ihre segensreiche Funktion ausüben. Es gibt noch einen anderen Vorwurf, der auch in der Öffentlichkeit und auch von Politikern den Banken in letzter Zeit gemacht werden, und das ist, dass die Banken ihre eigentliche Aufgabe vernachlässigen würden. Diese eigentliche Aufgabe ist nämlich nach dieser Auffassung, dass die Banken für die Wirtschaft Dienstleistung zu erbringen habe, und zwar die Dienstleistung, Kredite zu vergeben für den Mittelstand oder überhaupt für die Wirtschaft, damit die eben wieder auf die Beine kommt. Auch dieser Vorwurf, zusammengefasst Pflichtvergessenheit der Banken, geht am ökonomischen Gehalt des Bankgeschäfts total vorbei. Tatsächlich haben die Dienstleistungen der Banken für die Wirtschaft mit dem, was man landläufig unter Dienen versteht, nichts zu tun. Dienen im Sinn von eigene Interessen hintanzustellen, das kennzeichnet das Verhältnis der Banken zur Realwirtschaft nun wirklich nicht. Erstens ist die Kreditvergabe der Banken kein Dienen, sondern ihr Geschäft, an dem sie sich bereichern, nämlich indem sie Zinsen kassieren. Und die muss ein kreditnehmendes Unternehmen oder ein kreditnehmender Privatier erst auch einmal wieder hereinbringen. Zweitens, da wird, das ist ja auch jedem Konsumentenkreditnehmer klar, jedes Kreditgeschäft zeugt davon, wie die Machtverhältnisse in der Ökonomie tatsächlich verteilt sind. Der Kreditgeber verfügt über die Macht, dem Kreditnehmer, der auf das Geld angewiesen ist, die Konditionen sehr eindeutig vorzubuchstabieren. Andererseits, es stimmt schon, dass die Unternehmer, egal jetzt ob Mittel- oder Großstand, Kredit von den Banken benötigen. Zum Beispiel, um ihre Zahlungen in Fluss zu halten, zum Beispiel, um Engpässe zu überbrücken oder auch, um ihr Geschäft zu vergrößern und damit schlagkräftiger zu machen. Im Normalfall, also in normalen Konjunkturzeiten, bekommen sie den nötigen Kredit von den Banken auch, denn das ist für beide Seiten das Geschäft, für Wirtschaftsunternehmen genauso wie für die Banken. Wenn sich die Banken jetzt in der Krise mit der Kreditvergabe an die Wirtschaft eher zurückhalten, dann deshalb, weil sie aus gutem geschäftlichen Grund eben noch genauer als sonst prüfen, an wen sie ihr Geld vergeben. Natürlich will die Politik, dass die Banken die Wirtschaft wieder mit Kredit versorgen. Solche Mahnungen jetzt der Politiker sind von dem Interesse geleitet, dass die Krise doch mal endlich als überwunden angesehen werden kann, dass also das Kredit vergeben und Kredit nehmen und damit der Aufschwung der Wirtschaft wieder so richtig losgeht. Dieses Wunschdenken, den Banken allerdings jetzt als ihre Pflichtvergessenheit vorzuhalten, das ist wiederum nichts anderes als das, was der Franz vorher schon ausgeführt hat, nichts anderes als ein moralisch erhobener Zeigefinger, diesmal jetzt mit der Botschaft, die ganze Welt, die Welt der Banken, die Welt der Realwirtschaft, alles wäre doch wieder in Ordnung, wenn die Verantwortungsträger dieser Gesellschaft ihrer Verantwortung gerecht würden. Also wenn die Banken beim Verdienen das Dienen nicht vergessen. So soll man das verstehen.
Besondere öffentliche Aufregung haben da ja in letzter Zeit die Meldungen gesorgt, dass die Banker wieder, anstatt Kredite zu vergeben für unseren berühmten Mittelstand, astronomische Summen für Bonuszahlungen an ihre höheren Manager ausschütten. Und wie es dann immer heißt, so hoch wie vor der Finanzkrise. Damit werde erneut das riskante Spekulieren belohnt bzw. angestachelt, was doch geradewegs die Finanzkrise herbeigeführt habe. Und aktuell, wo die Krise noch nicht überwunden ist, ist jedem die Botschaft klar, die Banken haben nichts aus der Krise gelernt. Wenn es dann übrigens wieder aufwärts geht, wird dieser Vorwurf auch wieder verschwinden. Zum einen diese Empörung, soweit sie öffentlich breitgetreten wird und in die Schlagzeilen der Bild-Zeitung, aber auch andere Tageszeitungen Eingang findet, eine billige Masche. Da wird jetzt also die Befürchtung geäußert, dass der Steuerzahler, wahlweise auch der kleine Sparer oder der einfache Mann von der Straße, sich mit seiner bescheidenen Lebenslage unmöglich zufrieden geben könnte, wenn er hört und liest, dass die da oben in den höheren Banketagen schon wieder die große Kohle einsacken. Nur über eins ist sich jeder im Klaren, erst recht die, die da schreiben, und genauso ist es auch gemeint, aus solcher Art Aufregung folgt bekanntlich nie ein Aufstand gegen die, die da oben sind und das große Geld machen, sondern eher immer gleich die Abregung, die sollen sich am Riemen reißen oder von unten, bestenfalls noch, mit uns kann man es ja machen. Das liegt unter anderem daran, dass diese Gedankenfigur, die da gepflegt wird, die ohne weiteres in Form einer gewissen Empörung daherkommt, eins garantiert nicht macht. Anstoß nehmen am ganz normalen Geschäftsgang unseres auf Geldvermehrung ausgerichteten Wirtschaftssystems. Und was das Wirtschaftssystem in seinem normalen Geschäftsgang schon alles der Menschheit zumutet. Es werden eben sogenannte Auswüchse oder Exzesse angeprangert, wo Verantwortliche versagt oder eben nichts gelernt haben sollen. Wenn allerdings die Auswüchse der Marktwirtschaft das einzig Empörende an ihr sein sollen, dann ist damit zugleich gesagt, dass das System selbst im Prinzip grundgut und zumindest weitgehend in Ordnung ist. Man muss eben nur sehen, dass man möglichst bald dazu zurückkehrt. Und dann bestätigen Ausnahmen ja bekanntlich die Regel.
Okay, also das, was du jetzt ausgeführt hast, Franz, das bezog sich ja darauf, wie diese Aufregung über die Höhe der Bonuszahlungen, die die Banker sich jetzt schon wieder genehmigen, so in der populären Presse gemeint ist. Eben, das wird ja richtig auch dem Volk so geliefert, dass sie sich in genau dem Sinn, den du gerade gesagt hast, darüber aufregt, um sich dann immer gleich auch wieder abzuregen. Etwas anderes ist es, wenn sich die Politik selber, also zum Beispiel jetzt gerade beim letzten Gipfeltreffen der EU in Brüssel, die führenden Europapolitiker Gedanken über Maßnahmen zur Bankenregulierung machen. Das ist dann schon nicht einfach bloß diese billige moralische Propaganda, sondern die checken tatsächlich mit und gegeneinander ab, ob oder wenn, wie oder gegebenenfalls wie sie sich einen Beschluss zum Beispiel über eine Besteuerung der Boni herbeiführen ließ. In der FAZ vom 11.12. waren da die entsprechenden Überschriften gestanden. Der Brown, England und Sarkozy, Frankreich, wollen eine Bonussteuer für alle. Zitat weiter, Kanzlerin Merkel nennt den Plan eine charmante Idee, aber nur für den Londoner Finanzdistrikt. Zitat Ende. Also da ist schon klar, dass es sich hier um eine politische Konkurrenzaffäre allererster Ordnung handelt. Denn alle europäischen Staaten wollen die Banken irgendwie an den Kosten der Krise beteiligen. Zugleich aber will jede Nation doch Standort für ein erfolgreiches Bankwesen sein. Also kommt von daher schon einmal ein Konkurrenznachteil für den eigenen Bankenstandort für niemanden in Frage. Und deshalb geht es in dieser Auseinandersetzung sofort darum, wer wem die entsprechenden Bedingungen diktieren kann. Also England und Frankreich beanspruchen die Führerrolle in der EU und präsentieren den restlichen Nationen ihren Vorschlag, ein globaler Pakt für eine Sondersteuer auf die Boni der Banken von 50%. Und die anderen europäischen Staaten sollen sich dem gefälligst anpassen. Kanzlerin Merkel, die kontert mit dem ihr eigenen Charme, so eine Besteuerung könne ja für die Londoner City eine lehrreiche Lektion sein. Deutschland habe dies allerdings nicht nötig. Hier setze man vielmehr auf eine freiwillige Selbstbeschränkung der Banken. Eine Selbstbeschränkung, der zufolge sich die Boni ab 2010 stärker am langfristigen Erfolg der Institute ausrichten sollten. Das ist ihr genug der Regulierung. Mit dieser Art von Beschränkung werden die Banken vermutlich ganz gut leben können und zugleich dem Anspruch von Frau Merkel gerecht werden, mit nachhaltigen Erfolgen den Finanzplatz Deutschland und die gesamte deutsche Wirtschaft damit gestärkt aus der Krise hervorgehen zu lassen. Die Vertreter der internationalen Bankenbranche sind selbstverständlich gegen jede Bonusbesteuerung, mit dem schönen Argument, dass weltweit unterschiedliche Vergütungsregeln doch glatt eine Wettbewerbsverzerrung nach sich ziehen würden. Eine Behinderung des Wettbewerbs im Bankengeschäft, IGIT, das könnte die Politik doch nun wirklich nicht wollen. Naja, so ist es in der Tat auch. Es will eben nur jede Nation als Sieger aus diesem Wettbewerb hervorgehen und den Konkurrenten die Kosten der Krisenbewältigung aufhalsen.
Barbara, lass mich gerade da noch eine Sache ergänzen, weil jetzt ja, war mir wichtig, dass du darauf hingewiesen hast, dass es ein großer Unterschied ist, ob sich die Bild-Zeitung als Sprachrohr des kleinen Mannes oder auch die FAZ für die Intellektuellen darüber aufregt, dass die Banker nicht in Haftung genommen werden. Nichts anderes ist ja dieser Gedanke, sie müssten selbst dafür einstehen und es spüren, wenn sie keinen Erfolg haben, dadurch, dass ihre Boni beschnitten werden. Oder ob die Politik das als Auseinandersetzung international führt. Weil in der Tat, dann ist, so abseitig es erscheinen mag, jetzt werden halt die Boni gestrichen. Und was ändert sich dann de facto am ganzen Funktionieren des Banksystems, dass sich den Reichtum der Gesellschaft unterordnet für seine Geschäfte und ihn auch mit produziert. Daran ändert sich ja nichts, wenn ein Banker, wenn er mal keinen Erfolg hat, dafür in Haft genommen wird. Das ist eben eine Konkurrenzauseinandersetzung darüber, welcher Finanzplatz auf der Welt die Nase vorn hat. Nur das andere, was man dauernd in den Zeitungen liest, bedient ein Bedürfnis derjenigen, die Opfer dieses Systems sind, die abhängig Variablen, eben die berühmten lohnabhängig Beschäftigten. Und da noch ganz kurz eine Bemerkung, da gibt es ja in letzter Zeit eine Menge Ideen dazu. Zum Beispiel bei BMW ist jetzt ein Vorschlag aufgekommen, im Rahmen einer neuen Vergütungskultur tatsächlich die Entwicklung der Top-Gehälter an die Fabriklöhne zu koppeln. Aber nicht natürlich einfach so, nicht mehr Top-Gehalt als Fabriklohn, sondern die jährliche Gewinnbeteiligung, die die Spitzenverdiener dieses Unternehmens bekommen, das sollen auch die Lohnarbeiter erhalten. Eine feine Sache, denkt man sich, von wegen. Worum geht's denn eigentlich? Der gleiche Prozentsatz soll als Zuschlag gezahlt werden. Als ob 5% eines mehr auf ein Managereinkommen, also 5% mehr eines Managereinkommens damit als Prämie 5%, das gleiche wären wie 5% eines Arbeiterlohns. Naja, aber an diesen Unterschied, an diesen materiellen ist selbstverständlich nicht gedacht. Es wird noch nicht mal behauptet, dass die Arbeiter mit dieser neuen Regelung ein bisschen mehr Geld als zuvor erhalten würden. Oder ob sie sich stattdessen vor allem darauf freuen sollen, dass die Spitzenmanager jetzt womöglich etwas weniger einsacken. Das ist übrigens auch egal. Es geht eben darum, dass jetzt BMW auch zeigt, es gibt, sie haben was gelernt und machen einen Unterschied zwischen Vergütung und Vergütungskultur. Von letzter kann man sich zwar als Prolet nichts kaufen, aber sie trägt zum guten Ruf des Unternehmens als fairer und gerechter Arbeitgeber bei. Und mit dieser Sorte Lohnveredelung sollen die, die dann über die Exzesse der Bankmanager schimpfen, sich gut bedient fühlen können. Tja, unsere Meinung dazu ist hoffentlich klar geworden. Gerechte oder ungerechte Löhne, gerechte oder ungerechte Bonuszahlungen für Banker oder Manager. Wir halten diese ganze Betrachtungsweise, diesen feinen Unterschied für gerecht oder ungerecht, für eine falsche Weise des Zurechtkommens mit den Zumutungen, die das kapitalistische Wirtschaftsleben den Normalmenschen ständig bereitet. Davon raten wir deshalb auch ab.